sagte ja, dass ich nicht nur eine Erdbetonung habe mit zwei Faktoren im Stier und zwei Faktoren in der Jungfrau, sondern auch von einer Mond-Uranus-Konstellation geplagt oder auch begünstigt werde. In meiner Folienwohnung habe ich ein Standorthoroskop gemacht. Und zwar habe ich in die Mitte meinen Arbeitsplatz gestellt und habe dann eben die Horizontansicht meines Horoskops auf das Zimmer bezogen. Und meine Mond-Uranus-Linie traf von meinem Arbeitsplatz genau auf die kleine Schüssel, wo das Vogelbad war. Ich hatte nämlich ein Arbeitszimmer, das direkt auf eine kleine Terrasse hinausging, und dann sprang man ein sogenanntes Postwege hinunter und war dann eine Minute später im Wasser des Bodensees. Inzwischen wohnen wir an einem anderen Fleck in dem Dorf, haben keinen so leichten Seezugang mehr, und ein Vogelbad gibt es leider auch nicht, aber so ist das eben. Aber das fand ich schon verblüffend. Die Mond-Uranus-Linie trifft genau auf das Vogelbad mit den uranischen Lebewesen, die da die Vögel sind. Nicht? Ich habe immer noch genug Uranus im Horoskop, um sagen zu dürfen, ich habe auch manchmal einen Vogel. Ne? Okay. Ich wollte Sie noch einmal ärgern mit den Themen und Schwerpunkten im Folien und im gegenwärtigen Uranus-Pluto-Zyklus. Zum Teil haben wir das gemacht. Aber jetzt nochmal eine gewisse Zusammenfassung. Wie schon gesagt, der gegenwärtige Zyklus, der eben im Zeichen Jungfrau begonnen hat, 1965, 1966, stellt geschichtlich Jungfrau-Themen in den Vordergrund. Gesundheit, sowohl im physischen als auch im psychischen Sinn. Alles, was mit materieller und sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, insofern also auch humanitäre Themen. Ökonomie und damit einerseits Wirtschaften nach menschlichem Maß, aber andererseits auch die kritische Sichtung bisheriger Wirtschaftsformen, Finanzsysteme und so weiter, Lebensreform. Der Umstand, dass unter dem jetzigen Uranus-Pluto-Quadrat das Finanzsystem so aus den Fugen geraten ist, passt eigentlich sehr gut dazu, dass der Zyklus in Jungfrau begonnen hat. Wir sind gezwungen, über unsere Ökonomie und über die Finanzierung unserer Ökonomie nachzudenken, wie wir überhaupt mit dem Thema Finanzierung umgehen. Ist die Art und Weise, wie wir zu Geld kommen, nämlich die bankübliche Art der Geldschöpfung, ist das eigentlich noch up-to-date, ist das noch zeitgemäß? Ist das Zinssystem noch zeitgemäß? Nicht? Das sind Jungfrau-Fragen, das sind Fragen, die jetzt innovativ gestellt werden können. Das sind Fragen, bei denen wir gleichzeitig ganz schön unter Druck geraten, Pluto ist schließlich beteiligt. Und das sind Fragen, auf die jetzt vielleicht nicht schon eine Lösung erwartet werden kann, aber es sind Fragen, bei denen wir uns jetzt um eine Lösung kümmern müssen. Die können wir nicht auf die lange Bank schieben. Wir können nicht so tun, wir können nicht zum Business as usual zurückgehen, wenn die kardinale Klimax, wenn die Uranus-Pluto-Quadratur endgültig vorbei ist. Nicht? Also wenn die Ein-Grad-Orden-Regel, wenn die auch nicht mehr anwendbar ist, ab Dezember, Januar 2015, 2016, können wir nicht so tun, als könnten wir wieder zum alten System zurückkehren. Dann muss neu nachgedacht werden über das, was unser Finanzsystem, unser Wirtschaftssystem trägt. Ist das noch unseres? Müssen wir vielleicht eine ganz andere Art von Geld erfinden? Ich staune zum Beispiel, noch ein kleiner Exkurs, wir hatten es ja gerade vom Thema Tod und Hospizbewegung. Ich bin selber in der Hospizbewegung tätig, also mache Sterbebegleitung. Es gibt bestimmte Ämter und Ehrenämter, die vom Markt gar nicht bezahlt werden würden. Nicht? Und andere Ämter zahlt der Markt zwar, aber er zahlt sie bitter schlecht, obwohl es eigentlich ganz wichtige Tätigkeiten sind. Kindererzieherinnen zum Beispiel kriegen einen jämmerlichen Lohn in Deutschland. Aber es sind ganz wichtige Kräfte, weil die einen guten Teil der Sozialisation unserer Kinder begleiten. Da möchte ich eigentlich jeden anlassen. Ne? Die Arbeit im Haus, ich habe einen Mondknotenumlauf ganz nebenbei als Hausmann zugebracht, habe also meine Kinder aus einer anderen Perspektive erlebt, als die Väter das ursprünglich also normalerweise tun. Und meine jetzige Partnerin fragt also ständig und wiederholt, das macht sie auch mit einer gewissen Absicht, die Skorpionfrau. Ja, Christoph, was hast du denn für diese Zeit Geld nicht bekommen? Ich sage gar nichts. Ja, ist halt so. Der Markt zahlt die Hausmanns- und Hausfrauentätigkeit nicht. Da stimmt aber etwas beim Markt nicht, meines Erachtens. Denn das ist eine genauso wichtige Leistung wie die Leistung, was weiß ich, eine Firma zu managen oder eine Spazierstockfabrik zu leiten. Ne? Da stimmt etwas mit dem Markt nicht und es stimmt etwas mit unseren Wertsetzungen nicht. Das verlangt jetzt sozusagen jungfraumäßig, Uranus Pluto, die Jungfrau, die neu gestartet, nach einer Beschäftigung. Vielleicht nicht schon nach einer Lösung, aber nach einer Beschäftigung. Okay, ein Jungfrau-Motiv gilt auch für die Ebene mitmenschlicher Beziehungen. Wir denken bei Beziehungen meist an die Zweierbeziehung, also das siebte Haus an die Waage und an die Gesinnungsgemeinschaft, an die Wahlverwandtschaften, elftes Haus Wassermann. Diese Beziehungen können wir als Individuen wählen, im Allgemeinen jedenfalls. Es gibt aber auch Beziehungen, in die wir pragmatisch hineingestellt werden. Da heißt es, teamfähig zu werden, mannschaftsdienlich zu denken und zu handeln und zu einer Zusammenarbeit zu finden. Auch dann, wenn wir die anderen Mitglieder der Mannschaft nicht als Beziehungspartner oder als Verwandte gewählt hätten. Das erleben wir, wenn wir in abhängigen Tätigkeiten sind oder in einer größeren Gruppe oder einem Kollegen zusammenarbeiten müssen. Wir können nicht mit einem gleich gut und trotzdem müssen wir zusammen geschirren, wie das so schön auf Süddeutsch heißt. Wir müssen miteinander auskommen können und müssen zum Wohle einer Sache oder einer Institution, was weiß ich, einer Schule oder eines Verbandes, ÖRV zum Beispiel, müssen wir gucken, dass wir miteinander wirtschaften und zusammen und miteinander auskommen, obwohl wir uns eigentlich nicht sonderlich sympathisch sind. Nicht? Und das kann auch schief gehen. Das ist auch ein Jungfrau-Thema. Nicht? Also Beziehungen sind nicht nur eine Angelegenheit von Waage oder von Wassermann, sondern Beziehungen sind auch ein Thema von Jungfrau. Der Keim zu all diesen Überlegungen, die ich jetzt gerade mit Ihnen angestellt habe, wurde eben in den 60er Jahren mit der Konjunktion von Uranus und Pluto gelegt. Der Keim wurde gelegt. Sie hören eine bestimmte Zykluslehre, die ich Ihnen ganz kurz darstellen will. Das erste Viertel eines Zyklus legt den Keim. Mit Beginn des zweiten Viertels, und genau da stehen wir jetzt bei Uranus und Pluto, mit Beginn des zweiten Viertels wird der Keim zu einer Blüte, die sozusagen durch die Erde bricht und aufblüht. Denken Sie an die sprichwörtlichen Schneeglöckchen, die durch die Eisdecken brechen und ihre Blumenglocke zeigen. Ja? Da ist sozusagen schon vorher ein Keim gelegt worden. Idealerweise bringe ich das also immer zusammen mit der Position 0 Grad Steinbock, also Wintersonnenwende. Da beginnt sozusagen ein neues Jahr, da beginnt ein neuer Zyklus, da wird der Keim zu einer Innovation gelegt. Der muss eine Zeit lang unter der Erde bleiben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht tragen, heißt es im Johannesevangelium. Ein sehr weiser Satz. Ein Viertel des Zyklus muss das unter der Erde bleiben, muss dort ausreifen können, damit es überhaupt lebensfähig ist. Kritisch ist die Phase, in der sind wir jetzt genau, wenn der Keim aus der Erde rausguckt und eine Blume produzieren will. Dann kommen die bösen anderen und schlagen die Blume kaputt und es kommt das Kleinvieh, das die Blume abfrisst oder irgendetwas passiert. Genau an diesem kritischen Punkt sind wir jetzt. Wenn aber die Blume es schafft, dann blüht sie auf bis zu ihrem Höhepunkt irgendwann im Sommer. 0 Grad Krebs ist also sozusagen derjenige Punkt im Tierkreis, der Opposition entspricht. Nicht? Also wenn wir unser Zyklus Uranus Pluto weiterverfolgen, dann sind wir etwa 2046, 47, 48 in der Opposition. Nicht? Dann stellen wir uns die Frage, was hat denn von der Blume überlebt? Nicht? Das heißt, das zweite Viertel sieht zum ersten Mal die Ergebnisse und die Themen des Zyklus richtig öffentlich werden. Die waren natürlich auch vorher schon öffentlich. Nicht? Aber die sind dann sozusagen wieder abgesunken. Weder ist die Politik der Bürgerrechtsbewegung und der Studentenbewegung aus den 60er Jahren weiterverfolgt worden, noch sind die Themen des New Age, Dankeschön, noch sind die Themen des New Age von den 70er und 80er Jahren weiterverfolgt worden. Scheinbar ist das alles wieder eingeschlafen. Aber in Wirklichkeit stellen wir uns im Moment die Frage, kann das mehr entdeckt werden? Es gibt verschiedene, es gibt einige Impulse im Moment, die darauf schließen lassen, dass das eine wichtige Rolle spielen wird. Nicht? Mal sehen, wie es weitergeht. Nicht? Ganz kurz noch ein Blick auf den Folienzyklus. Wir haben das ja schon gemacht, aber ich will es hier nochmal zusammenfassen.
jetzt die Bibliothek verschieben.
Nicht vergessen, mitten im positivistischen, im wissenschaftsgläubigen 19. Jahrhundert, etwa zur selben Zeit, als der Darwinismus hochkam, bei Entstehung der Arten, kam auch der Spiritismus weltweit hoch. Das heißt, es gab nicht nur eine wissenschaftliche Revolution, sondern es gab auch eine religiöse Revolution. Das Geheimnisvolle hat ebenso im 19. Jahrhundert eine Blüte erlebt, wie das Großmaterialistische. Hier gucken wir mal auf die Entwicklungen in der ersten Viertelphase des Ordens Putezyklus seit 1850. Ich habe da geschrieben oben, das Recht des Stärkeren wird scheinbar bestätigt durch die Idee von Charles Darwin, Entstehung der Arten, Evolutionstheorie von Darwin als auch eine Theorie der sozialen Evolution. Der Nationalismus wandelt sich von einer liberalen Idee vor 1850 zu einer sozusagen imperialistischen und das Individuum knebelnden Idee im Verlauf dieses Zyklus von 1850 bis 1965. Das Ganze endet sozusagen in einer Politik, Großmacht als Verbrechen, habe ich das genannt, Nationalsozialismus, Stalinismus und so weiter. Und dann der Kalte Krieg, sozusagen in der Vorahnung auf den nächsten Zyklus, der vielleicht friedvoller ist als der letzte. Ich lasse das mal hier ein bisschen aufliegen, um das im Einzelnen zu kommentieren. Für mich steht über diesem Folienzyklus, der wieder begonnen hat, das Recht des Stärkeren als Gesamtmotto. Die Position des Stärkeren wird in der Regel durch einen Wettstreit ausgehandelt, eine typische Widerangelegenheit. Schaut man auf dieses Motto und auf die politische und zeitgeistige Entwicklung seit 1850, so sieht man, dass der letzte vollständige Uranus-Pluto-Zyklus von vornherein äußerst plutonisch angelegt war. In aller Regel ist Macht ein Pluto-Thema und es geht um den rücksichtslosen Einsatz dieser Macht. Zunehmend, sei es zunächst im Wettlauf um die Kolonien, sei es später im Griff nach der Weltmacht, sei es dann noch stärker im Dritten Reich bzw. im Stalinismus. Es geht um den rücksichtslosen Einsatz dieser Macht, die am Ende Millionen von Toten in Kauf nimmt. Wie gesagt, der Tod ist auch ein Pluto-Thema. Die ganze Idee des Nationalismus, die ganze Machtpolitik, die ganze Großmachtpolitik, lauter plutonische Themen im letzten Zyklus. Und das setzt sich natürlich im nächsten Zyklus zunächst mal fort, weil er nicht sozusagen mit einem Schlag die Welt 1965 verändert wird, sondern zunächst einmal weiterhin Großmächte existieren. Es scheint so, jedenfalls im Folienzyklus, dass die gesellschaftspolitischen Impulse hinter dem ganzen Machtspiel, hinter der ganzen Machtgabe, hinter dem ganzen Militarismus verschwinden. Allerdings, das dritte Viertel dieses Zyklus, da möchte ich jetzt eins darauf hinweisen, also von der Opposition bis zum abnehmenden Quadrat, seit 1901 bis 1932, da haben wir eine relativ uranische Zeit, auch wenn die überschattet ist durch den Ersten Weltkrieg. Was an diesem dritten Viertel ist uranisch und nicht zu sehr plutonisch? Wir haben in dieser Zeit schwerpunktmäßig eine Reihe von Jugendbewegungen. Das heißt, die Jugend bricht in dieser Zeit auf, findet sich in eigenen Gruppen zusammen, Gesinnungsgemeinschaften, ein Uranus, ein Wassermann-Thema, versucht so etwas wie eine Lebensreform, überhaupt lebensreformerische Bewegungen in dieser Zeit finden sowohl in der jungen Welt als auch in der Erwachsenenwelt einen ungeahnten Aufschwung. Manche Schriften aus den 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts lesen sich so wie Reformhausblättchen aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Da hat man also sozusagen damals schon unter einer anderen Perspektive, nämlich einer uranischen Perspektive, nicht so sehr unter einer Jungfrau-Perspektive, das Thema der Lebensreform, der gesundheitsorientierten Lebensweise, der Ökologie vorweggenommen. Finde ich ausgesprochen spannend, was da in einem an sich sehr maßorientierten Zyklus abgeht. Die Wissenschaftsentwicklung scheint uranisch und plutonisch zugleich. Uranisch ist gewiss der mehrfache Paradigmenwechsel, der durch die Entwicklung in Biologie, Darwin und Physik, Max Planck, Albert Einstein gegeben ist. Die Entwicklung der Psychoanalyse verknüpft das plutonische Aufdecken von bewussten Motiven mit dem uranischen, nämlich der unerwartete therapeutische Ansatz der Traumdeutung, der Ansatz des freien Assoziierens. Das wäre nochmal genauer zu untersuchen. Da ist ja Wien sozusagen der gegebene Ort dafür, als Ort, wo die Psychoanalyse gewissermaßen erfunden und zuerst gelebt wurde. Man kann ja heute noch die Stammkneipe von Viktor Frankl bewundern, im Alsergrund. Die anderen Herrschaften hatten auch ihre Stammkneipen. Das ist übrigens das Tolle an Wien, man kann Wien anhand von Gasthäusern beschreiben. Das liebt der Stier in mir, ich bin Stiergeborener. Das war jetzt eine Klammer. Vor allem aber im abnehmenden Zyklus seit 1901 erhält der plutonische Anteil der Wissenschaftsentwicklung immer stärkeres Gewicht. Die Bombe wird entwickelt. Der Wissenschaftsbetrieb zeigt selbst von Anbeginn des Zyklus her materialistisch bestimmt plutonische Züge der Ausschließlichkeit und des Dogmatismus. Das haben wir zum Teil leider auch heute. Wer sich in den Wissenschaftsbetrieb begibt, muss mit Zwängen rechnen. Zu erklären, dass man Astrologe ist, ist kein leichtes Unterfangen. Konkret, mein Doktorvater, der immer wusste, was ich eigentlich beruflich machte oder nebenberuflich, nämlich Astrologie, der nahm mich bei den diversen Doktorandenseminaren, die wir so hatten in den 80er Jahren, nahm mich dann also nach Mitternacht, nach dem 5. Glas Wein ein bisschen und sagte: Herr Schubert Weller, eigentlich müssten Sie doch Ihre Astrologie mal beweisen können, statistisch. Er hat dann also tolle Vorschläge gemacht, die alle undurchführbar waren. Wir konnten uns sozusagen heiter darüber unterhalten, aber ich weiß von vielen Fällen, wo Astrologen, die gleichzeitig akademisch tätig sind, also wirklich die Klappe halten müssen, weil sie sonst geschnitten werden. Da habe ich also Glück gehabt, muss ich gestehen, aber ich kenne viele, die dieses Glück nicht hatten. Meine Partnerin, die auch Astrologie macht, hat mal kurzzeitig an einer Volkshochschule gearbeitet und der Volkshochschulleiter hatte gegoogelt. Der unterstellte praktisch, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist, wenn man Astrologie betreibt. Finde ich seltsam. Man ist dann nicht Herr seiner Sinne. Sowas kann einem auch heute im 21. Jahrhundert noch passieren. Ja, Uranus oder Pluto. Wie sieht das für den neuen Zyklus seit 1965 aus? Wie sieht das jetzt gegen Ende des ersten Viertels aus? Für das, was kommt, schlage ich, das klingt wie Pessimismus, vor, sich auf Pluto-Themen zu konzentrieren. Viel Uranisches scheint im Moment nicht da zu sein. Pluto bedeutet Zwang, Pluto-Themen tun gar nicht erst so, als würden sie locker lassen. Allerdings, und darin sehe ich die Chance für Uranus, Uranus antwortet dann aber auf Pluto-Themen und zwar in unvorhersehbarer und schöpferischer Weise. Plutonisch eingefärbt ist natürlich der nach wie vor existierende Kalte Krieg, plutonisch eingefärbt ist das nukleare Bedrohungspotenzial, das nach wie vor existiert. Plutonisch sind die Nötigungen und Zwänge von Großtechnologien, die kaum beherrschbar scheinen und deren Risiko sich mit Ortsnamen wie Seveso 1976, Bhopal 1984, Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 verbindet. Auch die Umweltprobleme, die seit 1972 oft zitierten Grenzen des Wachstums und vor allem der sich anbahnende Klimawandel verweisen auf plutonische Zwänge. Das alles sind ja zugleich Themen, die derzeit einen Bezug zum Jungfrau-Rahmen unseres Uranus-Pluto-Zyklus im Moment haben. Plutonisch sind die Zwänge, die sich mit Vorlauf etwa seit der Jahrtausendwende, konkret seit 2007 aus der Entwicklung des Weltfinanzsystems ergeben haben. Wir haben es eben schon ein bisschen ausgeführt. Das hat, auch das habe ich eben schon angedeutet, viel mit der Eigenart der Geldschöpfung zu tun, mit den Regeln der Zinswirtschaft. Das ist vielleicht sogar unabhängig von dieser oder jener Uranus-Pluto-Signatur, weil es von vornherein plutonisch ist. Dennoch spitzen sich jetzt unter Uranus-Quadrat Pluto die Probleme zu und auch nachdem das exakte Quadrat durch ist, sind die Probleme ja nicht gelöst. Perspektive, an der Stelle, Sie erwarten ja vielleicht doch eine konkrete Prognose von mir, will ich Ihnen gerne liefern. Der Pluto ist noch bis 2024 im Zeichen Steinbock. Das heißt, die Institutionen, die großen Systeme, Steinbock, die öffentlichen Systeme, werden sozusagen von unten her durchgeknetet, stellen sich den Pluto auch mal so vor wie die Unterhitze im Backofen, nicht die Hitze, die auf einem vulkanischen Hotspot von unten her wirkt und das ganze Gelände durchkocht. Wer von Ihnen mal auf Lanzarote war, wird davon wissen. Ich hatte das große Glück, auf einem Hotspot in Süddeutschland zu leben, in Südwestdeutschland, nämlich in Bad Boll. Bad Boll ist einer der Orte, wo die Erdwärme am schnellsten zunimmt in ganz Deutschland. Das heißt, man sitzt wirklich auf einem heißen Untergrund. Was passiert in diesem Ort? Es ist eine unglaublich liebliche Landschaft. Zweitens, in diesem Ort gibt es, wie ich immer gelästert habe, wenn man quer da durchgeht, kann man zehnmal den Glauben wechseln. Das heißt, es gibt ganz viele Religionsgemeinschaften, die zwar einander nicht unbedingt grün sind, aber die einigermaßen gut miteinander auskommen. Es gibt die weltweit drittgrößte Anthroposophenkolonie in Bad Boll, im Talort der Quellen. Es gibt die beiden Großkirchen, also katholische Kirche, evangelische Kirche. Es gibt Mennoniten, es gibt Adventisten, es gibt die Herrnhuter. Es gibt eine evangelische Bildungsstätte, nämlich die älteste evangelische Akademie von ganz Deutschland. Ja, ein buntes Miteinander, und es gibt zahlreiche individuelle Verrückte in diesem Ort, die irgendeine Kunst ausüben oder irgendein besonderes Handwerk. Ein hochinteressanter Ort im Südwesten, und die Erdwärme nimmt dort alle 27 Meter um 1 Grad zu. Das heißt, wenn man 100 Meter tief bohrt, ist man schon bei 4 bis 5 Grad wärmer als vorher. Das heißt, an diesem Ort entspringen heiße Quellen. Die Kurhaustherme in Bad Boll ist also ein Ort der Rehabilitation. Es gibt auch eine Schwefelquelle in dem Ort. Das heißt, wir erleben Pluto unmittelbar auch materiell. Ich selber habe eine starke Pluto-Note in meinem Horoskop. Ich habe neuerdings Japan als einen Ort entdeckt, wo ich gerne bin. Ich wandere einen buddhistischen Pilgerweg. Und Japan ist ja auch so ein Ort, an dem man von unten her durchgekocht wird. Denken Sie an die regelmäßigen Erdbeben, denken Sie an die einmalige plutonische Natur, die sehr, sehr grausam, aber auch höchst beeindruckend ist, faszinierend, wie das bei Pluto so sein soll. Ich bin wirklich dankbar, ein solches Skorpion und Pluto-Land entdeckt zu haben. Das aber sozusagen nur nebenbei. Plutonisch ist auch die Aussperrung der Bürger, die Gängelung der Bürger durch einen Staat, der von der Kita bis zur Rente alles regelt. An der Stelle fange ich an, wirklich uranisch zu denken, und fordere zum Widerstand auf. Uranus ist Widerstand, Uranus ist auch die Revolution. Ich fordere nicht zur Revolution auf, das bitte ich doch ins Protokoll nehmen, aber ich fordere zum Widerstand auf. Es wird alles für uns geregelt, für alles gibt es ein Gesetz, jedenfalls in Deutschland. Ich glaube, dass das in Österreich nicht so viel anders ist, auch wenn Sie in diesem Land die angenehme Eigenart des Dreivierteltaktes haben. Die Deutschen marschieren, die Österreicher tanzen. Das spricht sehr für die Österreicher, muss ich sagen. Habe ich jetzt den Wienern einen Tort getan, weil ich die anderen Österreicher auch erwähnt habe? Gott sei Dank, Dankeschön. Überall leistet der Staat Vorsorge und Fürsorge, und wahrscheinlich sieht sich der Staat auch selbst als der große Fürsorger und Vorsorger. Aber die Menschen werden meines Erachtens an dieser Vorsorge, die zugleich Kontrolle bedeutet, unfrei und lebensuntüchtig und damit manipulierbar. Das Schwierige bei Pluto-Themen ist der ihnen innewohnende Zwang. Im Prinzip gibt es kein Ausweichen, es gibt keinen Aufschub. Hinzu kommt, dass Pluto-Themen keinen klaren Gesamtüberblick gestatten. Halte ich für eine wichtige Aussage zu Pluto. Wir wissen nie genau, woran wir sind. Jeder weiß was, jeder entwickelt Verschwörungstheorien, eine typisch plutonische Angelegenheit, weil keiner genau Bescheid weiß und weil man nicht richtig informiert wird. Wenn Pluto im Spiel ist, sind die Dinge nicht so, wie wir sie wahrnehmen oder wie uns erzählt wird. Die Geldwirtschaft ist ein gutes Beispiel dafür. Was passiert, wenn Sie sich 10.000 Euro von der Bank leihen? Wir haben immer noch die Vorstellung, als würde die Bank nicht nur eine Zahl auf unser Konto schreiben, sondern uns wirklich diese 10.000 Euro aus irgendeinem Geldsack nehmen und geben. Die Bank macht etwas ganz anderes. Die Bank schreibt einfach die Zahl auf unser Konto oder auf ihr Konto. Und sie muss keineswegs 10.000 Euro jetzt auf der Hinterhand haben, sondern sie zahlt die von irgendwoher aus, aber vorhalten muss sie für diese Summe nur 2%. Bei 10.000 Euro sind die 2% wie viel? 200. Nicht? Und auf diese Weise entsteht sozusagen Buchgeld von 9.800, das durch nichts gedeckt ist, weder durch Arbeit noch durch einen Goldstandard noch durch irgendetwas. Aber dieses reine Buchgeld, dieses reine Fantasiegeld, das mit einer Zahl auf Ihrem Konto gutgeschrieben wird, das müssen Sie am Ende zurückzahlen. Das heißt, die Bank schafft ein künstliches Geld, das real von uns gezahlt werden muss. Der einzige Gewinner dabei ist wer? Ja, danke schön. Mehr muss dazu gar nicht gesagt werden. Dass es nur einen Gewinner gibt und dass die anderen keine Chance haben, vor allem wenn sie sich Geld leihen und dieses Geld auch noch mit Zins und Zinseszins zurückzahlen müssen, also nicht nur sozusagen das Fantasiegeld als solches, sondern mit realen Zinsen dazu, das nenne ich einen plutonischen Zwang. Und ich halte dafür, dass man gegen diesen Zwang zumindest einen Widerstand leistet. Wie dieser Widerstand auszusehen hat, das müssen wir unserer uranischen Kreativität überlassen, die vielleicht an dieser Stelle noch nicht sehr weit gediehen ist. Teilnehmer an der Geldwirtschaft, sich Geld leihen, eine Immobilie daraus zu machen, könnte eine Möglichkeit sein, das Geld in Gold anzulegen, also diese kleinen Goldbarren zu Hause horten, im Tresor. Weiß ich nicht, kommt mir nicht besonders kreativ vor.
Ausgeben.
War das ein Vorschlag?
Ausgeben.
Ausgeben, sehr gut. In Bildung anlegen.
Ja, Bildung ein bisschen.
In Bildung anlegen, in Reisen anlegen. Wer vom Rathaus der Geschichte kommt und vom Rathaus des Reisens, der ist allemal klüger. Ich lege mein Geld zum Beispiel in Reisen in Japan an, um das mal zu nennen. An dieser Stelle fällt mir eine wunderbare Geschichte von Mullah Nasruddin an. Sie kennen den Eulenspiegel des Nahen Ostens, den chinesischen Eulenspiegel. Wie geht es dir, fragte man den Mullah. Blendend, sagte er, ich habe mein ganzes Geld in Getreide angelegt. Also große Investition. Ich habe mein ganzes Geld in Getreide angelegt. Das Getreide habe ich zu Mehl verarbeiten lassen, das Mehl steckt in den kalten Rücken, den ich vorhin gegessen habe. Eventuell die moderne Teilnahme an der Geldwirtschaft. War jetzt nicht ganz ernst gemeint. Da wir als Bürger nicht ausreichend informiert werden, ich setze an der Stelle fort, oder sogar absichtlich getäuscht und desinformiert werden, halten wir uns mit Befürchtungen und Spekulationen auf. Die Zwänge und die Desinformation führen zu einer erhöhten Spannung, welche unabhängiges und schöpferisches Reagieren auf diese Herausforderung sehr erschwert und wahrscheinlich unmöglich macht. Pluto-Themen geben dem Menschen das Gefühl, er gehe unvermeidlich auf sein Schicksal zu. Es ist das Lebensgefühl der Lemminge, die sehend, aber ganz im Herdentrieb befangen, in den Abgrund rennen. Man kann ja doch nichts machen, das hört man sehr oft sagen, man sagt es ja wohl auch selber. Angesichts der offenen Schamlosigkeit der Macht, der Manipulation, im Wissen um die eigene Ohnmacht. Und dieses Lemming-Gefühl ist meines Erachtens politisch gewollt. Wir werden nicht ausreichend informiert. Wir machen uns deswegen, weil wir nicht über alle Informationen verfügen, Sorgen. Wir lassen uns durch diese Sorgen binden. Das heißt, wir haben keine Kräfte mehr frei, unser Leben wirklich zu verändern. Das nenne ich wahrhaft plutonisch. Das sind sozusagen die plutonisch auferlegten Zwänge, die wir uns selber auch auferlegen. Ich will da nicht allein den Regierenden die Schuld geben oder dem Systemstaat, sondern ich gebe auch mir die Schuld. Ich habe mich auf dieses Spiel eingelassen. Wir alle haben uns auf dieses Spiel eingelassen. In diesem Zusammenhang müssen wir uns klar machen, dass Pluto-Themen zunächst einfach dazugehören. Es gibt keine Entwicklung ohne Pluto. Es gibt keine Freiheit ohne zuvor gespürten Zwang. Es gibt keine Freiheit ohne zuvor gespürte Manipulation. Dazu Rückkehr zu den Prognoseversuchen. Ich hatte eben davon angefangen. Ich bin ein bisschen schlampig gerade in meinem Vortrag. Entschuldigung. Pluto ist noch bis 2024 im Zeichen Steinbock, das heißt, die Institutionen wandeln sich. 2020 beginnt ein Wirtschaftszyklus neu, nämlich der Zyklus Saturn-Pluto. Ein Zyklus, der etwa zwischen 32 und 37 Jahren dauert. Wenn die erste Hälfte dieses Zyklus gegeben ist, also von der Konjunktion bis zur Opposition von Saturn und Pluto, dann haben wir im Allgemeinen einen wirtschaftlichen Aufschwung, die Schulden werden abgebaut, die Steuern werden geringer, das Geld wird eingesetzt oder die Mittel, das Vermögen, sollte ich vielleicht etwas neutraler sagen, und zum Vermögen wird natürlich auch unser Landskasten, nicht nur das, was wir auf dem Sparbuch haben. Das Vermögen wird dazu eingesetzt, um etwas zu schaffen, aufzubauen. In der zweiten Hälfte dieses Zyklus von der Opposition zurück zur Konjunktion steigen meistens die Schulden, es steigen auch die Staatsausgaben. Das Geld wird zum Teil sinnlos verbrannt. Es kommt zu vermehrten Zusammenbrüchen, also auch Insolvenzen von großen und kleinen Firmen. Das heißt, es gibt sozusagen kein Geld mehr, das Geld wird zum Teil zu schwierigen Zinssätzen verliehen. Das ist jetzt durch die Manipulation der Zentralbank etwas anders im Moment. Man muss sein Kapital schützen, würde ein Investor dann sagen. Wir sind seit dem Jahr 2000, raten Sie mal seit ungefähr wann, sind wir im absteigenden Teil dieses Wirtschaftszyklus?
2008.
Seit 2000. Raten Sie mal seit wann?
Seit 9.
Die genaue Konstellation war im Juli 2000 und es gab dann den 11. September als sozusagen geschmacksauslösendes Datum. Ab da wurden sozusagen alle Hebel bewegt, um die Wirtschaft zu einem Abschwung zu bringen. Es wurden alle Hebel bewegt, um mehr Geld auszugeben. Konkret, die Vereinigten Staaten haben sehr viel Geld für Militäreinsätze, für den sogenannten Heimatschutz ausgegeben. Geld, das für andere Projekte nicht mehr zur Verfügung stand. Das ist sozusagen der Startschuss in die zweite Hälfte dieser Saturn-Pluto-Konstellation gewesen. Die endet mit der Konjunktion, mit der neuen Konjunktion im Januar 2020. Prognostische Perspektive. Bis dahin haben wir mit den Aufräumungsarbeiten der kardinalen Klimax seit 2007 zu tun, beziehungsweise seit die Uranus-Pluto-Konstellation exakt ist, also seit 2012. Das heißt, wir können uns jetzt die nächsten 4 bis 5 Jahre überlegen, wie wir aus dem Schlamassel wieder rausfinden, und zwar kreativ. Wir müssen den Schlamassel aufräumen. Wir können und müssen in dieser Zeit neue Modelle entwickeln, des Zusammenlebens, auch des wirtschaftlichen Zusammenlebens. Und können dann vielleicht darauf hoffen, dass es ökonomisch, und zwar mit einer soliden Ökonomie, nicht nur eine Ökonomie, die auf sozusagen Laien und nicht zurückzahlen beruht, oder auf einer Ökonomie, die nur auf Geldschöpfung beruht. Wir müssen uns überlegen, wie wir zu einer solchen Ökonomie finden, die ernst zu nehmen ist, und wir müssen Modelle entwickeln. Und wir müssen einiges aufräumen von dem, was im Moment ansteht. Dazu gehört vielleicht in der EU auch Griechenland. Wer weiß das so genau. Ich persönlich bin dafür, den Griechen alle Schulden zu erlassen. Kein Volk kann auf so schöne Weise feiern und das Leben genießen. Ist immer eine Lust, wenn ich in Griechenland bin, wie wunderbar, wie gelassen die Leute agieren. Da bin ich bereit, denen alle Schlampereien und Geld zu verzeihen. Das war jetzt mein moralischer Beitrag dazu. Noch ein Wort zu dem Saturn-Pluto-Zyklus, der begann Anfang der 80er Jahre, 1982, begann er am Ende des Zeichens Waage, beziehungsweise Anfang des Zeichens Skorpion. Es war nur 0 Grad Skorpion, nur 0 Grad in etwa Skorpion. Der nächste Zyklus beginnt, also von Saturn-Konjunktion Pluto, beginnt in Steinbock. Man könnte jetzt bei Steinbock denken, um Gottes Willen, da wird aber ganz rigide gespart. Ist denkbar. Denkbar ist aber auch, dass ein System, ein steinböckisches System, neu definiert oder eben von Grund auf verändert und dann neu gestartet wird. Das heißt, man könnte genauso gut den Zyklus neu beginnen, Gesundheit, könnte man damit in Verbindung bringen, dass sich ein neues System etabliert, ein neues System mit einer neuen Geldwirtschaft. Ob das Ende der Zinswirtschaft ist, weiß ich nicht, wahrlich zu bezweifeln. Nächstes Kontroversthema, die geheimdienstliche Überwachung. Das halte ich mindestens für eine psychische, vielleicht auch eine politische Gefahr. Der Mensch kann ohne Vertrauen in das Leben und in andere Menschen keine Zuversicht entwickeln, keine natürliche Lebensbejahung. Überwachung schafft Misstrauen. Dass wir mit unseren Partnern auskommen, dass wir nicht ständig Angst haben, unsere Partner und jemand anderen zu verlieren, hat intensiv damit zu tun, dass wir unseren Partner auch mal alleine etwas machen lassen können. Wir vertrauen ihm, auch wenn wir ihn nicht kontrollieren. Er vertraut uns, auch wenn er uns nicht kontrolliert. darauf beruhen Nähe und Pflege der Beziehung. Wenn wir aber stattdessen annehmen müssen, egal was wir tun, da sitzt sozusagen der große Bruder mit an der Tafel und späht unsere E-Mails, unsere Telefonate aus, dann kann kein Vertrauen entstehen. Aussperre zerstört eine Grundkomponente des menschlichen Lebens, nämlich die Vertrauensbildung. Das ist nicht nur eine politische Angelegenheit, sondern eine private und damit auch wiederum eine politische Angelegenheit. Also ich halte diese Aussperrungen, die so massenhaft sind, die halte ich also für eine ernstzunehmende kollektivpsychologische Gefahr. Ich würde mich dagegen nicht nur aus politischen Gründen wehren, sondern auch aus gewissermaßen psychologischen Gründen. Überwachung schafft Misstrauen, weil die Vertraulichkeit zerstört wird. Geheimdienste erklären uns natürlich, es geht um die Sicherheit angesichts terroristischer Gefahren. Und für mich ist bislang nicht einmal erwiesen, dass die Aussperrung Terror verhindert. Dafür korrumpiert die Aussperrung menschliche Beziehungen. Das ist wahrhaft plutonisch. Pluto ist damit die eiserne Integrationsklammer, deren Griff und deren Druck niemand entgeht. Eigentlich sollten wir uns gegen einen solchen Pluto und eine solche Deutung wehren. Uranus kann uns zwar unter Strom setzen, aber das ist nicht gerade nachhaltig. Uranus ist halt nicht nachhaltig. Uranus ist eben das Kreative, das Originelle, das Querköpfige Prinzip.
Alle hätten,
bitte?
Die Geheimnisse könnten wir alle hätten, ne?
Könnte man, ja. Geht aber nicht, ne? Das ist wie bei der Hydra aus der griechischen Mythologie. Nicht, wenn man einen Kopf abschneidet, wachsen drei neue nach. Ne? Herakles soll es geschafft haben, aber bin ich Herakles? Wahrscheinlich nicht. Ne? Insgesamt befiehlt uns Pluto, zu den aufgehäuften Lasten zu stehen. Das ist ja nicht das Schlechteste. Wir leben nicht ohne Verantwortung auf diesem Planeten. Aber es ist fraglich, ob wir diese Lasten auf Dauer noch tragen können und tragen wollen. Was können wir schöpferisch und originell als Antwort auf diesen Imperativ sagen, trag deine Last? Weiß ich nicht. Ich würde es zusammenfassend so sehen, das schöpferische Potenzial des Menschen liegt in dem, was er sich erkennend erarbeitet, was er künstlerisch leistet und in welche Beziehungen er sich begibt. Das heißt, auf der Beziehungsebene gibt es Kreativität, auf der künstlerischen Ebene gibt es Kreativität, und es gibt beim Erkennen Kreativität. Wahrscheinlich sind sogar Beziehungen und Kunst eigene Arten des Erkennens. Mich beschäftigt jedenfalls sehr, dass in der Bibel immer wieder vom Erkennen die Rede ist, wenn Adam sich seiner Frau nähert und sie miteinander schlafen. Und Adam erkannte sein Weib und sie gebar den gemeinsamen Sohn Seth, so heißt es in der Genesis. Dieses Erkennen, das wir eigentlich mit Liebe übersetzen können, ist wahrscheinlich in der Tat ein eigenes originelles und schöpferisches Erkennen. Wenn ich jemanden liebe, wenn ich einen Menschen liebevoll anblicke, verändere ich ihn und mich. Das könnte ja auch uranisch in einem allerbesten Sinne sein. Hier dürfen im gegenwärtigen Uranus-Pluto-Zyklus Potenziale liegen, die dem plutonischen Zwang widerstehen, beziehungsweise die unerwartete Auswege und Blickumstellungen möglich machen. Liebe macht Blickumstellungen möglich, Kunst macht Blickumstellungen möglich. Ehe wir uns fangen lassen von den Zwängen, lassen wir uns den Blick umstellen, in dem wir künstlerisch und erkennend tätig sind. Das heißt, Bildung ist ein absolutes Gebot der Stunde, weil Bildung uns ermöglicht, unsere Gedanken weiter schweifen zu lassen, weil Bildung uns ermöglicht, vielfältigere Gedanken zu haben als zuvor. Liebe ist notwendig, Liebe ist subversiv, das wusste die Studentenbewegung schon. Ich finde es sinnvoll, diesen Satz auch noch einmal zu betonen. Die Jungfrau-Signatur des jetzigen Uranus-Pluto-Zyklus ist als merkuriale Signatur, Sie wissen, dass Jungfrau dem Merkur untersteht, eher wissenschaftlich als künstlerisch, aber mit Uranus durchaus kreativ. Okay. Thema mitmenschliche Beziehungen, an der Stelle möchte ich ein bisschen verweilen zum Abschluss meiner Ausführungen. Ich habe es vorhin schon versucht anzudeuten, es gibt die Zweierpartnerschaft, ein vage Thema, ein Thema des siebten Hauses. Es gibt die Wahlverwandtschaften, ein Thema des elften Hauses. Und interessanterweise ist, als der Zyklus neu begann im Zeichen Jungfrau seit Mitte der 60er Jahre, ist einiges an Beziehungsformen und Beziehungsthemen aufgekommen, was wir uns heute wahrscheinlich gar nicht so klar machen. Allen voran die Pille, die also wirklich das Beziehungsleben revolutioniert hat. Das heißt, eheliche und auch uneheliche Beziehungen waren leichter möglich. Man musste nicht die Furcht vor Nachwuchs haben. Man konnte sich frei aufeinander zubewegen. Man war mit sich selber beschäftigt und natürlich mit den jeweiligen Dämonen, die man so mitbrachte. Das heißt, wir haben sozusagen durch eine relativ einfache pharmazeutische Erfindung haben wir ein soziales Experiment gewagt, nicht nur ein medizinisches Experiment. Medizinisch ist das Experiment eher fragwürdig, weil bei weitem nicht jeder weibliche Organismus die Pille verträgt. Aber sozial ist das ein unglaubliches Experiment gewesen und ist es nach wie vor, weil sich unsere Zweierbeziehungen sozusagen auf Augenhöhe verändert haben. Die Frau muss sich nicht mehr als abhängiges Wesen fühlen, dass das sozusagen aufs Kinderkriegen geeicht ist oder die das als erstes hinstehen muss, wenn ein Kind unterwegs ist, sondern die Beziehung kann sozusagen al pari erlebt und ausdiskutiert und ausgehandelt werden. Das halte ich für einen ungeheuren Fortschritt. Dann haben wir die Etablierung der Wohngemeinschaften zu verzeichnen. Und fast war das in Deutschland so. Die Idee der Wohngemeinschaft gibt es natürlich schon seit mehreren hundert Jahren, wenn nicht seit tausenden von Jahren. Aber zum ersten Mal zogen im Zuge der Entwicklung der 60er Jahre Studenten in einer WG zusammen, wo man also nicht nur in einer Zweierbeziehung lebte, sondern wo man sich mit Kollegen, Kommilitonen und so weiter auseinandersetzte und deren Befindlichkeiten. Man lernte also ganz nebenbei im studentischen oder sonstigen beruflichen Alltag auch sich intensiv mit zwei, drei anderen Menschen auseinanderzusetzen, die ihre eigenen Köpfe, ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Macken hatten. Nicht? Das heißt, wir haben beziehungsmäßig in dieser Zeit jetzt als Menschheit wahrscheinlich einiges dazugelernt, was vorher so nicht lernbar war. Da ist ein Potenzial geschaffen worden seit Mitte der 60er Jahre, das wir wahrscheinlich jetzt zum Blühen bringen können. Das heißt, wir können uns darauf gefasst machen, im weiteren Verfolg der Uranus-Pluto-Entwicklung, dass auf der Beziehungsebene noch einiges an Findungen aufkommen wird, dass wir einiges vertiefen, was wir schon erlebt haben. Und dass wir einige Experimente in Sachen Beziehung erleben werden, die vielleicht das in den Schatten stellen, was die Kommunardenbewegung in den 60er Jahren gar nicht erreicht hat. Ich könnte das mal eben auflegen. Noch eine Tabelle. Heute Abend kriegen wir kein altes Horoskop zu sehen, sondern nur Tabellen. Zweierbeziehung, Lebenspartnerschaft, der Eros wird befreit durch die Pille. Es gibt eine neue Aufrichtigkeit und Verbindlichkeit. Es gibt die Beziehungsform der Wohngemeinschaft, vom Modell der Kleinfamilien kommen wir zu einem weiteren Lebensmodell. Ich habe die Wohngemeinschaft mal als psychosozialen Durchlauferhitzer bezeichnet. Dann gibt es ein paar extreme Gemeinschaftsformen, Kommunemodelle, sonstige Modelle, Siedlungsgemeinschaften, das Mehrgenerationenhaus, therapeutische Wohngemeinschaften und so weiter. Therapeutische Wohngemeinschaft ist vielleicht die Karikatur aller Wohngemeinschaften. Man nimmt so viel aufeinander Rücksicht, weil man ja in einer therapeutischen Beziehung lebt, dass Entwicklung fast unmöglich wird. Ich betone immer, dass die Verbände, mit denen wir zu tun haben, es gilt auch für die Astrologieverbände, dass das eben keine therapeutischen Wohngemeinschaften sind. Gott sei Dank nicht, das ist zwar manchmal anstrengend, aber es wird jedenfalls nicht langweilig. Dann haben wir in dieser Zeit, in dem ersten Viertel des Uranus-Pluto-Zyklus, Beziehungen zu nichtmenschlichen Leben aufgenommen. Die ganze grüne Bewegung, das Thema des Tierschutzes, heißt auch, wir nehmen Beziehungen zu nichtmenschlichen Lebensformen auf. Das geht so weit, dass es Delfin-Forscher gibt, die sich versuchen, mit der fraglosen Intelligenz dieser Tiere auseinanderzusetzen und in irgendeine Art von Kommunikation zu treten. finde ich hochspannend. Die neu gefundene Beziehung zum Tod bzw. Beziehung zu Sterben, den habe ich bereits erwähnt, Stichwort Hospizgedanke, Stichwort Patientenverfügung. Als nächstes sehen Sie da das seltsame Wort Superorganismus. Konfrontieren Sie jetzt zum Abschluss mit einer Horroridee. Vielleicht ist es keine Horroridee, aber es ist zumindest eine ungewöhnliche Idee. Wir erleben gerade über das Internet, wie die Menschheit zusammenwächst. Da ich auch als Übersetzer arbeite, als Übersetzer fachastrologischer Texte, entstehen manchmal auf folgende Weise Texte und Bücher. Es sitzt irgendwo in Amerika ein Autor, der das auf Englisch schreibt, der schickt eine E-Mail mit dem Text an mich und an andere, die in andere Sprachen übersetzen. Und am Abend desselben Tages ist das bereits übersetzt, wird Korrektur gelesen und anschließend in der fremden Sprache veröffentlicht. Das heißt, es wird auf unglaublich schnelle Weise, Internet macht es möglich, wird eine Beziehung hergestellt, es wird eine Beziehung sozusagen in ein dichtes Netz von Ideen, von hin und her gestellt und die Menschen wachsen zumindest mental zusammen. Könnte es sein, dass dieses mentale Zusammenwachsen auch gefolgt wird von einem biologischen Zusammenwachsen? Kommunikation schafft Netze, die Netze werden enger. Im Moment können wir uns noch nicht vorstellen, dass wir dann sozusagen auch physisch vernetzt sind oder psychisch vernetzt sind, aber die Idee kann man ja mal äußern. Seit spätestens 400 bis 500 Jahren, also seit Beginn der Neuzeit, sind wir in einer rasanten Entwicklung von Wissen und ja auch Zusammenwachsen. Die Menschheit erfährt immer mehr über sich selber, erfährt auch immer mehr über die Orte, wo sie ist und kommt immer näher zusammen. Könnte das zu einem Superorganismus führen? Dazu eine interessante Beobachtung von weit, weit zurück. Der legendäre Turmbau zu Babel hatte auch mit Kommunikation zu tun. Die Welt hatte nur eine Sprache und kam sich ganz toll dabei vor. Gott in seiner Eifersucht hat das also verhindert und hat also diesen Turmbau zu Babel zerstört, der aber sozusagen für ein kommunikatives Experiment der Sonderklasse gestanden ist. Könnte sich das wiederholen, diesmal hoffentlich ohne einen eifersüchtigen Gott? Bildung eines Superorganismus, ein neuer Turmbau zu Babel, diesmal unter positiven Vorzeichen. Fast nicht vorstellbar, trotzdem kommt mir das als eine uranische Idee angesichts von Uranus Pluto. Steht uns das bevor? Das wäre ja eigentlich schrecklich aus unserer jetzigen individuellen Sicht, aber wer weiß, vielleicht ist alles dann ganz anders, wenn es soweit ist. Nach dem Superorganismus sozusagen der große Absatz Social Media, Twitter, Facebook, das ist dann, was ich als die Schwarmintelligenz des Internets bezeichne, der Effekt des Shitstorms. Ja, auf diese massenhafte Kommunikationsweise möglich ist. Insgesamt, das mal zusammenfassen, wir nehmen bewusster das Leben von jenseits bisher vermuteter Grenzen wahr. Das heißt, wir nehmen stärker wahr, auch außerhalb von uns selbst und von unseren traditionellen Beziehungsformen herrscht Leben und wir nehmen dann den Kontakt auf, um Kommunikation herzustellen. Das heißt, Leben ist grundsätzlich etwas, mit dem wir kommunizieren, weil wir selber lebendig sind. Da scheint sich unter Uranus Pluto im gegenwärtigen Zyklus sehr viel getan zu haben und noch zu tun. Bin gespannt, wo das endet. So. Danke Ihnen für Ihre Geduld. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.